Liebe Gemeinde, da kommt ein Schüler zu seinem Rabbi, das ist sowas wie ein jüdischer Pastor, ein jüdischer Pfarrer, und fragt ihn: Rabbi, in unseren alten Schriften lesen wir, dass Gott den Menschen begegnet ist und die Menschen mit Gott gesprochen haben. Sie haben Gott gehört und sie haben ihn verstanden. Warum begegnen wir Gott heute nicht mehr so? Der Rabbi denkt einen Moment nach und antwortet ihm: Weil sich niemand mehr so tief bücken will, denn an die Größe und Majestät Gottes reichen wir nicht heran. Wer ihn erkennen will, muss ihn da suchen, wo er sich erniedrigt und gebeugt hat, wo er Mensch geworden ist. Gott hat seine Herrlichkeit gezeigt, sie aber unter der Niedrigkeit Jesu verborgen. Viele Menschen erkennen Gott nicht, weil sie sich nicht so tief bücken wollen, wie Gott sich erniedrigt hat. Eine echt gute Antwort, finde ich. Denn diese Frage, die höre ich am Dienstag häufig, die höre ich im persönlichen Gespräch immer wieder. Warum begegnen wir Gott und seinem Wirken nicht mehr so wie damals? Warum lesen wir von Erweckungen weltweit, aber nicht in Europa? Warum beten wir mitunter Jahrzehnte für Menschen, und sie können nie den entscheidenden Schritt nicht machen? Wir finden eine ähnliche Situation im Johannesevangelium, dem 6. Kapitel ab Vers 60. Das ist ein ganz langes Kapitel. Die Verse 60 bis 69 wollen wir zusammen lesen. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen hier an der Leinwand. Viele seiner Jünger, die ihm zuhörten, sagten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören? Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? Was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn hinaufsteigen seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, welche es waren, die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortet ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Soweit Gottes Wort im Johannesevangelium. Jesus befindet sich in Galiläa, in der Stadt Kapernaum. Das ist am Westufer des See Genezareth, ein bisschen oberhalb seiner Geburtsstadt Nazareth. Hier findet er seine ersten Jünger. Zu denen gehörte auch Petrus. Und während seines Aufenthalts in dieser Stadt wohnte Jesus wohl im Haus eben dieses Petrus, wo er lehrte und wo er Kranke heilte. Wir müssen uns vorstellen, inzwischen ist Jesus ein bekannter Redner geworden. Ein Mensch, gäbe es damals Zeitungen, der die erste Seite oft gefüllt hätte. Und spätestens nach der Speisung dieser 5000 Leute, da kommen wahre Menschenmassen zu ihm, um ihm zuzuhören, um mit ihm weiterzugehen. Sie suchen Jesus regelrecht. Sie reisen ihm nach, wie man das heute mit einem Popstar mitunter tut, wenn man ein bisschen am Rad dreht. Da gibt es solche Leute, die nehmen sich Urlaub und sie sind bei jeder Tournee dabei, quer durch Europa. Sie wollen keine verpassen von ihrer Musikgruppe. Damals reiste man zu Fuß hinterher. Und der Evangelist Johannes, er bezeichnet, und ihr habt es deutlich gehört, er bezeichnet auch diese Menschen als Jünger Jesu. Mich überrascht das. Ich würde sagen, das sind doch keine Jünger. Das sind seine Fans im besten Falle. Johannes sagt, Auch das sind Jünger Jesu. Jesus lehrte nicht nur im Haus des Petrus, sondern gelegentlich auch in der öffentlichen Synagoge. Man kann diese Synagoge übrigens anschauen. Als wir vor einigen Jahren da in Israel waren, haben wir das getan. Ausgrabungen haben diese Synagoge freigelegt und sie gilt als das kunstvollste Beispiel des frühen, hauptsächlich in Galiläa gefundenen Synagogentypes. Auch diesmal ist Jesus eine größere Volksmenge über den See Tiberius per Schiff nachgereist und finden Jesus eben in dieser Synagoge. Das Interessante ist, Jesus erknüpft an die wunderbare Speisung der 5000 Menschen an und spricht auf einmal von sich selbst. Ich bin das Brot des Lebens. Dieser Abschnitt ist sehr lang, darum, auch weil wir heute noch Abendmahl feiern, habe ich es nicht komplett gelesen. Aber bitte lest es zu Hause einmal nach. Nur vom Zusammenhang her verstehen wir diesen Text richtig. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Doch diesmal versteht die Mehrheit die Worte Jesus nicht. Und sie reagieren sehr verärgert. Und viele urteilen bei sich, das ist eine harte Rede, so übersetzt Luther. Wer kann sie hören? Kein Wunder. Wir lesen vorher, Jesus sagt nicht nur, ich bin das Brot des Lebens, er sagt auch, ihr müsst von mir essen. Also ein Teil von mir essen, sodass ein Teil von mir ein Teil von euch wird. Denn du bist, was du isst. Dieser Slogan gilt bis heute. Viele sagen, was? Das Wort steht natürlich nicht im Evangelium, aber manche dachten irgendwie, jetzt dreht er völlig am Rad, das ist doch Kannibalismus. Oder irgendwas in der Richtung. Wie kann man sein Fleisch essen? Oh, wir wissen es heute. Damals wussten die Menschen nicht, was Abendmahl ist. Es ist noch vor dieser ersten Feier, wo Jesus den Kelch in die Hände nehmen wird und ihn weitergeben wird mit den Worten, das ist mein Blut, trink daraus zum Gedächtnis. So wie bei uns am Abendmahlstisch standen auch da mehrere Kelche. Und Jesus nahm diesen besonderen letzten Kelch und gab ihn weiter mit diesen Worten. Ob die Jünger damals verstanden haben, was er sagt? Und als er das Brot brach, mögen sie daran gedacht haben, er hat doch schon einmal gesagt, ich bin das Brot des Lebens. In dieser Synagoge sagten viele, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und als direkte Folge drehen sich viele um und gehen zurück, wo sie herkommen, nach Hause. Sie folgen Jesus von daher nicht mehr. Die Worte Jesu in den Versen 25 bis 58 und 60 bis 65 sind der innere Grund für diese Trennung, die wohl bald darauf einsetzt. Wörtlich heißt es, sie gingen weg nach hinten, sie entfernten sich unauffällig, aber sie waren einfach nicht mehr dabei. Jesus hat in Galiläa einen Großteil seiner Jünger verloren. Das ist das dürre Ergebnis, was in Vers 66 seinen Niederschlag findet. Und dieses Ergebnis war endgültig. Zwar strömten auch später große Volksmengen bei Jesus zusammen, aber seine Jüngerschaft erreichte wohl nie wieder den Stand, den sie vor diesem 66. Vers hatte. Johannes spricht von Jüngern, nicht nur von Interessierten. So können wir über dem Leben Jesu fast das Leitwort von der großen Zahl zur kleinen Herde ansetzen. Müssen wir uns wundern, wenn das Gleiche bei uns auch passiert? Denn das, was sich in Galiläa ereignete, bringt zugleich etwas ganz Typisches zum Ausdruck. Nein, Jesus hatte nicht irgendwie falsch gepredigt. Vielmehr lesen wir im Lukasevangelium, im 12. Kapitel, Vers 32, vielmehr ist es des Vaters Wohlgefallen, sein Reich der kleinen Herde zu geben. Und so vollzog sich eine Scheidung unter den Jüngern. Sollte man es machen wie die vielen, die sagen, das sind harte Worte, was will der Mann von uns? Das kann ich nicht anhören. Oder bleiben wir beim Herrn? An dieser Gabelung der Wegstrecke vollzog sich nicht zuletzt so manche Entscheidung für oder gegen das ewige Leben. Die Jünger, die weggingen, warum gingen sie weg? Wenn wir das Prinzip anschauen, dann begreifen wir, sie stellten ihr persönliches Verständnis der Worte Jesu über das, was Jesus sagte. Maßstab und Kriterium für diese Entscheidung gegen Jesus und seine Lehre war eigentlich ihr subjektives Verständnis. Und damit machten sie sich selbst statt der Worte Jesu zum Maß der Dinge. Statt sich selbst zu überprüfen und sich an der Lehre Christi auszurichten, prüften sie die Lehre Christi an ihrem eigenen Maßstab und kamen so zu diesem fatalen Urteil. Wenn ich Gottes Wort aufschlage, komme ich auch gelegentlich an Worte, wo ich sage, das ist hart. Das ist hart, ist das überhaupt noch zeitgemäß, kommt bei mir sofort in den Hinterkopf? Müssen wir diese Worte nicht vielleicht umdeuten? Und immer wieder komme ich zu dem Schluss, nein, ich muss sie stehen lassen. Nicht das Wort Gottes muss ich verändern, sondern wir müssen uns verändern. Maßstab muss Gottes Wort bleiben und nicht mein individuelles Verständnis. Was waren das für Menschen, die so leichtfertig und so plötzlich diese wichtige Entscheidung gegen die Nachfolge Jesu treffen konnten? Lass sie mich einmal in unserer Gesellschaft suchen. Nein, keine Sorge, ich werde niemanden von euch persönlich ansprechen. Und die Namen, die ich hier gewählt habe, die habe ich mir ausgedacht. Aber da ist jemand, ein junger Mann. Ich nenne ihn einmal Oliver. Und der gehört zu einer Clique, die meiste Zeit miteinander verbringen. Ein Freundeskreis. Und sie gehen auch zur Gemeinde als Freundeskreis. Und in diesem Jugendkreis, da ist immer was los und man trifft nette Leute, nette Mädels. Und wenn die anderen sich dafür so interessieren, dann geht Oliver eben auch mit. Er will sich ja nicht ausgrenzen. Aber eigentlich kommt er aus sekundären Gründen mit. Nicht so sehr, um Gottes Wort zu hören, sondern um andere zu treffen. Da ist eine ältere Frau. Ich nenne sie mal Frau Schubert. Ja, sie hat noch ein paar Jahre zu arbeiten, aber sie hat an ihrem Arbeitsplatz einige Christen kennengelernt. Und sie ist fasziniert davon, wie diese Menschen von Christus sprechen. Das ist irgendwie so persönlich. Das ist irgendwie, als hätten sie eine Beziehung zu ihm. Und Frau Schubert ist auch von der Lebensweise dieser Leute beeindruckt. Dass es so anständige Menschen in der heutigen Zeit noch gibt, ist schon etwas Besonderes. Da soll doch jemand was gegen die Christen sagen. Und schließlich ein Dritter, ich nenne ihn mal Hermann. Er ist inzwischen Rentner. Und der allsonntägliche Kirchgang, na, der gehört einfach dazu. Wie die Butter aufs Brot eben. Schon seine Eltern, sie gingen sonntags immer zur Kirche. Und das gehört sich einfach so für ihn. Was würden auch die Leute denken, wenn er einmal am sonntäglichen Gottesdienst fehlen würde? Irgendwie hat er sogar seinen festen Platz. Und jeder weiß, da sitzt Hermann. Er sitzt immer dort. Man hat sich an ihn gewöhnt. Was würde der Pastor sagen? Womöglich würde der sogar, wenn es dann einmal so weit käme, seine Beerdigung ablehnen. Er kommt in der letzten Zeit nicht mehr zum Gottesdienst. Nein, sagt Hermann, Kirchgang gehört unbedingt dazu. Man könnte noch mehr Beispiele anführen. Aber diese drei Gruppen, sie kommen aus falschen Motiven. Sie kommen eigentlich nicht, um Gottes Wort zu hören. Sie sind nach außen irgendwie dabei. Aber innerlich sind sie längst weggegangen. Nicht viele Menschen bleiben damals bei Jesus, und so wendet sich Jesus an die 12, und zum ersten Mal übrigens finden wir im Johannesevangelium die 12 als festen Begriff, und er spricht sie an mit der Frage, die heute über dieser Predigt steht: Wollt ihr auch weggehen? Ja, ich bin mir wohl bewusst, dass dieses Thema durchaus ein bisschen zweideutig ist. Ja, wir haben in der letzten Zeit einige Mitglieder verloren. Mich schmerzt das sehr. Es sind Leute dabei, die vor 19 Jahren schon mit dabei waren, die mit mir diese Gemeinde gebaut haben und diesen Weg gegangen sind. Andere sind später dazugekommen. Kein Hirte verliert gerne ein Schaf seiner Herde. Doch in diesen 16 Jahren, seit es hier Gemeinde Torre Vecchia gibt, haben wir das immer wieder erleben müssen, dass man sich trennt und Menschen einen anderen oder ihren eigenen Weg gehen. Aus welchen Motiven auch immer. Jesus fragt: Wollt ihr auch weggehen? Wir merken, er lässt es seinen Jüngern frei. Er sagt: Wenigstens ihr müsst nicht hier bleiben. Nein, er sagt: Wollt ihr auch gehen? Ihr könnt gehen. Wir merken, das Bleiben bei Jesus, das darf nicht irgendwie eine Folge von Routine oder Gewohnheit sein. Das Bleiben bei Jesus muss immer eine freiwillige Entscheidung sein. Und jeder neue Tag soll mit dieser freiwilligen Entscheidung beginnen. Herr, ich möchte diesen Tag mit dir gehen. Jesus sagt: Wollt ihr auch weggehen? Weggehen, das kann so ganz unterschiedliche Formen haben und kann so unterschiedliche Facetten haben. Da trifft man sich regelmäßig zu den Gemeindeveranstaltungen, und früher hat man auch noch regelmäßig in der Bibel gelesen, doch irgendwann ist das eingeschlafen. Und so hat man sich unauffällig von Christus entfernt. Andere sind mit irgendetwas oder mit irgendjemandem in der Gemeinde nicht einverstanden und bringen ihren Protest durch Boykott oder abschätziges Reden hintenherum zum Ausdruck. Auch diese gehen weg, ohne es selbst zu merken. Wollt ihr auch weggehen, fragt Jesus seine Jünger. Er gibt ihnen Freiheit. Er sagt: Ihr könnt gehen. Selbst dieser innere kleine Kreis, der ihn menschlich so unterstützt hat, er überredet sie nicht. Kein Wort von bleibt wenigstens ihr. Und hier ist beim Gottessohn dieselbe Freiheit zu spüren wie beim Vater im Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Du willst gehen, mein Sohn? Geh. Hier ist dein Erbteil. Bei welchem anderen Herrn, frage ich euch, liebe Schwestern, liebe Brüder, bei welchem anderen Herrn haben die Menschen je so viel Freiheit gehabt wie bei dem lebendigen Gott? Wie kommen die Menschen darauf, dass der Glaube an Jesus Christus mit Zwang zu tun hat? Und mit du musst vor allem und mit du darfst nicht? Jesus sagt: Wollt ihr auch weggehen? Jesus, er will freiwillige Nachfolger. Für uns als seine Gemeinde ergibt sich daraus, dass auch wir in Sachen des Glaubens Freiheit gewähren müssen. Nein, Zwangschristianisierung, das war schon immer verkehrt. Und gerade die Geschichte der Deutschen hat hier auch manches wenig ruhmreiche Kapitel. Und auch da, wo wir jemanden offenen Augen in sein Unglück rennen sehen, da können wir nur warnen und beten, aber nie zwingen. Wollt ihr auch weggehen? An diesem Punkt mussten die Jünger eine Entscheidung treffen. In aller Schlichtheit spitzt sich diese Frage auf das Ganze zu. Weggehen oder bleiben? Das ist die Entscheidung, vor der die Jünger stehen. Da war dieser vornehme und doch tiefgläubige junge Mann, den meisten bekannt unter Bezeichnung der reiche Jüngling. Der stand auch vor dieser Entscheidung. Weggehen oder bleiben? Wenn er weggehen würde, dann könnte alles bequem beim Alten bleiben. Gleiche Gebete, gleiches Christsein wie immer, gleiche Routine. Aber wenn er bleiben würde, dann müsste er Konsequenzen ziehen. Und dann wäre nicht länger er der Maßstab der Dinge, sondern er müsste sein Leben an den Maßstäben Christi ausrichten. Weil ihm das so unbequem war und weil er dazu nicht bereit war, ginge er. Wollt ihr auch weggehen? Auch diese Gemeinde stand vor der Entscheidung. Und ich habe die Gemeindeglieder gebeten, zu einem bestimmten Datum diese Entscheidung zu treffen. Doch nicht nur Gemeindeglieder, sondern jeder, der an Jesus Christus glaubt, muss für sich diese Entscheidung treffen. Wenn wir nachher miteinander Abendmahl feiern werden, dann wird auch diese Entscheidung wieder dran sein. Stehst du auf zur Mahlfeier? Und dokumentierst du damit, ja, ich bin ein Kind Gottes. Ja, ich bin bereit, mit Brot und mit Wein zu verkündigen, dass Christus gestorben ist, auferstanden ist, dass er lebt, dass ich an ihn glaube. Oder bleibst du sitzen? Am Tisch des Herrn sieht Gott dein Herz. Wie reagieren nun die 12 auf die Frage Jesu? Wollt ihr auch weggehen? Es ist wieder mal Simon Petrus, dieser Mann, der ein bisschen flapsig ausgedrückt schneller redet, als er denkt. Er sagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Welch eine Stunde im Grunde der Weltgeschichte. Unter äußerst denkbar ungünstigen Umständen spricht Christus das Bekenntnis zum Messias und zum Gottessohn Jesu aus. Die Jüngerschar, sie ist dezimiert, die Mehrheit ist gegangen. Der Impuls von uns Menschen ist, wir folgen der Mehrheit. Darum dieses demokratische Verständnis in Gesellschaft und Politik. Wenn demnächst Wahlen sein werden in Nordrhein-Westfalen, dann wird die Partei, die die meisten gewählt haben, den Ton angeben. Die meisten, die Mehrheit, die haben das Sagen. Nur wenige sind bei Jesus geblieben. Und der Trubel der messianischen Begeisterung, er ist irgendwie verflogen. Das sind harte Worte. Wer kann die hören? Das Wir, von dem Petrus spricht, deutet darauf hin, dass er im Namen der 12 spricht. Und nicht nur für sich selbst. Im Luthertext heißt es, wohin sollen wir gehen? Im Urtext aber lautet es, zu wem sollen wir gehen? Biblisch eben ist das Heil nicht an einen Ort oder an eine Sache gebunden, sondern an eine Person. Darum ist der Glaube der Bibel ein persönlicher Glaube. Und darum können wir beten, wo immer wir sind und nicht nur, wenn wir in der Kirche sind. Zu wem heißt, zu welchem Heilsbringer, zu welchem Lehrer? Nur bei ihm fanden sie dieses Heil. Genauso spricht Petrus später vor dem Hohen Rat. Wir können es in Apostelgeschichte 4 nachlesen. Und so gilt für uns Christen bis heute das Heil nur bei Christus. Er hat Worte des ewigen Lebens. Petrus meinte also, nur Jesus zeigt uns durch seine Botschaft, wie wir ewiges Leben erlangen können. Und nur Jesus kann uns durch seine Kraft dieses ewige Leben vermitteln. Wir vermissen heute den Johann und die Gerda in unserer Mitte. Sie sind wieder in Deutschland. Aber die letzten Tage waren noch sehr spannend. Denn 2 Tage bevor der 87-jährige Johann mit seiner Frau Gerda zurückflog, ist er komplett zusammengeklappt und musste im Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Mit 87, da kann eine Kleinigkeit ernst werden. Und nachdem er dann nach etwa 5-6 Stunden fertig war und nach Hause gehen konnte, habe ich doch ein Wort mit dem Arzt sprechen wollen. Und der Arzt sagt, so ein Fall wie Johann, hätte er in seiner ganzen Praxis bisher nur einmal erlebt und der Mann wäre gestorben daran. Johann hat ein bisschen viel Sonne abgekriegt, in Kombination mit zu wenig Wasser getrunken und sehr niedrigem Blutdruck. Und als ich ihn am Flughafen und seiner Frau eincheckte, wussten wir nicht, ob wir uns noch einmal wiedersehen werden. 87. Ja, er möchte wohl im nächsten Jahr wiederkommen, aber er ist so Realist, dass er sagt, wer weiß. Und ich wusste, wenn wir uns hier nicht sehen, dann sehen wir uns beim Herrn wieder. Merken wir, ewiges Leben, das sind Worte des ewigen Lebens. Diese Hoffnung, das ist nicht eine billige Vertröstung. Nein, wir beide wussten, wir sehen uns wieder. Ganz bestimmt. Wenn nicht hier an der Costa Blanca, dann beim Herrn. Wohin oder zu wem sollen wir gehen? Das Angebot ist damals wie heute reichhaltig. Viele Religionen und Glaubensrichtungen werben uns. Und es ist eben nicht wahr, dass es ausreicht, in der Hauptsache gut zu leben und dass letztlich doch alle nur an den gleichen Gott glauben und damit die Wege über all diese verschiedenen Religionen und Glaubensrichtungen letztlich alle zu Gott führen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Vielleicht ist das in unserer aufgeklärten und toleranten Zeit auch eine zu harte Rede? Ich bin überzeugt, mancher, der hier in der Kirche mit dabei säße, würde über diesen Satz sagen, Mann, ist der konservativ. Glauben, reicht das nicht aus? Glauben an ein höheres Wesen, ist das nicht besser als nichts? Ist das nicht genug? Jesus sagt, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wohin oder zu wem sollen wir gehen? Petrus weiß genau, warum er nicht weggehen will. Er sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Lass mich ein paar dieser Worte abschließend anführen. Eines der bekanntesten ist, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ein anderes. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die euch abmüht und beladen seid. Ich will euch Ruhe verschaffen. Worte des Lebens. Ein weiteres. Jesus sagt, wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Und ein letztes, ich bin gekommen, damit ihr Leben im Überfluss habt. Merkt ihr, das sind Worte des ewigen Lebens. Merken wir, davon kann man selbst in der Ewigkeit zehren. Nicht leere Worte oder Versprechungen, Worte des ewigen Lebens. Woher weiß man das, dass es echte Verheißungen sind? Der Petrus wusste das, er sagt, wir haben geglaubt und erkannt. Verstehen wir, zuerst muss man glauben und dann kommt das Erkennen. Nicht andersrum. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus. Die alten Kirchenväter sagten, die Erkenntnis ist eine Frucht des Glaubens. Wer Jesus ist, den erkennt man erst in der Glaubensnachfolge. Doch dieses Experiment lohnt es sich zu machen. So werden wir ihn erkennen, wie er ist. Das ist der Grund, warum Petrus nicht wegging. Lieber Gottesdienstbesucher, hast du ihn auch so erkannt? Oder willst du weggehen, wie damals die Volksmenge oder der reiche Jüngling? Nein, es ist gar nicht so wesentlich, ob man von einer Gemeinde weggeht. Natürlich braucht Gemeinde Mitglieder und Mitarbeiter. Viel wichtiger aber als die Mitgliedschaft zur Gemeinde ist, Glied zu sein am Leib Christi, am weltweiten Leib Christi. Darum sind heute zur Abendmahlfeier eben nicht nur die Gemeindeglieder eingeladen, sondern jeder, der sich als Teil des Leibes Christi kennt und weiß. Darum seid ihr mit willkommen. Willst du weggehen? Damals wie die Volksmenge, die sagt, das ist zu hart. Das ist zu konservativ. Das halte ich nicht aus. Das kann ich nicht leben. Oder wie der reiche Jüngling, der sagt, die Konsequenzen sind mir einfach zu groß. Ich will lieber bequem weiterleben wie bisher. Vielleicht bist du noch nie an diesem Punkt gewesen, dass du erkennst, dass Christus Worte des ewigen Lebens auch für dich bereithält. Aber du darfst es wagen. Dieses Experiment für manche über den Glauben zur Erkenntnis zu kommen. Wer Jesus erkennen will, er muss herunter vor seinem hohen Ross. Wer sich hinunterbeugt zu ihm, der Mensch geworden ist, um für uns und an unserer Statt unsere Schuld zu bezahlen und damit den Weg frei zu machen zu Gott, dem Vater. Bist du dazu bereit? Weil du ihn als Christ erkannt hast? Oder willst du auch weggehen? Ich wünsche mir so sehr, dass wir alle bleiben. Ich wünsche mir so sehr, dass wir diese Worte des ewigen Lebens, dass wir sie kennen, erkennen und immer neu begreifen. Dass jeder neue Tag beginnt mit: Ich will bei dir bleiben, Herr. Ich will diesen Tag mit dir weggehen. Möge Gott dazu Gnade schenken. Amen.